Kommentar zu Kapitel 14. Wer sich auf sichere Gewinne verlassen will, wird es kaum zu großem Reichtum bringen, und wer alles auf Abenteuer setzt, wird oftmals einbrechen und in Armut enden. Deshalb ist es gut, die Abenteuer durch Sicherheiten zu schützen, um die Verluste in Grenzen zu halten. Sir Francis Bacon. Wie man anfängt. Wie sollte man mit der mühseligen Arbeit der Aktienauswahl beginnen? Graham schlägt vor, der defensive Investor solle am einfachsten jede Aktie kaufen, die im Dow Jones Industrial Average enthalten ist. Der defensive Investor von heute kann es noch besser machen, indem er bei einer Fondsgesellschaft einen kompletten Aktienindex kauft, der wirklich jede Aktie enthält, die es wert ist, gehalten zu werden. Ein preisgünstiger Indexfonds ist das beste Hilfsmittel, das jemals für eine Kapitalanlage in Aktien geschaffen wurde, um die man sich nicht besonders kümmern muss. Und jeder andere Versuch, die Performance zu verbessern, verursacht viel mehr Arbeit und schließt mehr Risiken und höhere Kosten ein, als ein wirklich defensiver Investor rechtfertigen kann. Recherche und Auswahl eigener Aktien sind überflüssig. Für die meisten Menschen ist dies nicht einmal anzuraten. Allerdings genießen einige defensive Anleger auch den Unterhaltungswert und die intellektuelle Herausforderung, eigene Aktien auszuwählen, und wenn man einen Bärenmarkt überstanden hat und immer noch seinen Spaß daran hat, die Aktien selbst auszuwählen, dann gibt es nichts, was Graham oder ich sagen könnten, um sie vom Gegenteil zu überzeugen. In diesem Fall sollten Sie einen Aktienindex nicht zu Ihrem Gesamtportfolio machen, sondern ihn als Grundlage benutzen. Wenn diese Grundlage geschaffen ist, dann können Sie mit Ihrer persönlichen Aktienauswahl immer noch experimentieren. Halten Sie 90% Ihres Anlagekapitals in einem Indexfonds und mit den restlichen 10% können Sie Ihre persönliche Auswahl treffen. Allerdings sollten Sie erst, nachdem Sie diesen soliden Kern erstellt haben, Ihre eigenen Erfahrungen machen. Warum eine so breite Diversifizierung so enorm wichtig ist, hören Sie jetzt. Weshalb diversifizieren? Während des Bullenmarktes der 90er Jahre lautete die meistverbreitete Kritik an der Diversifizierung, dass sie das Potenzial für höhere Gewinne verringere. Immerhin könnten Sie ja die nächste Microsoft erkennen, und würde es dann nicht Sinn machen, alle Eier in einen Korb zu legen? Ja, sicher. Wie der Humorist Will Rogers einmal sagte: Lassen Sie die Finger vom Glücksspiel, nehmen Sie Ihre gesamten Ersparnisse und kaufen Sie einige gute Aktien, warten Sie, bis die Kurse gestiegen sind und verkaufen Sie sie dann. Und wenn die Kurse nicht steigen, dann sollten Sie diese Aktien auch nicht kaufen. Wie dem auch immer sei. John Rogers wusste, dass eine hundertprozentige Vorahnung keine Gabe ist, die jedem Investor geschenkt wurde. Ganz gleich, wie zuversichtlich wir uns fühlen, es gibt einfach keine Möglichkeit herauszufinden, ob der Kurs einer Aktie steigen wird, nachdem wir sie gekauft haben. Deshalb könnte sich die Aktie, von der Sie glauben, sie könnte sich als die nächste Microsoft erweisen, stattdessen durchaus auch als die nächste MicroStrategy herausstellen. Der frühere Börsenstar fiel von $3,130 je Aktie im März 2000 auf $15,10 zum Jahresende 2002. Ein apokalyptischer Verlust von 99,5%. Korrigiert um Aktiensplits. Vielen Anlegern erschien MicroStrategy Anfang des Jahres 2000 tatsächlich wie eine neue Microsoft. Der Kurs war 1999 um 566,7% gestiegen und der Vorsitzende Michael Saylor erklärte, dass unsere Zukunft heute besser aussieht als noch vor 18 Monaten. Die SEC klagte MicroStrategy später wegen Betrugs bei der Rechnungslegung an und Saylor bezahlte eine Strafe in Höhe von $8,3 Millionen, um die Anklage abzuwehren. Wenn Sie Ihr Geld auf viele Aktien und Branchen verteilen, dann ist dies die einzige zuverlässige Möglichkeit, sich gegen das Risiko abzusichern, daneben zu liegen. Diversifizierung mindert jedoch nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass Sie völlig falsch liegen. Sie maximiert auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie recht haben. Über einen längeren Zeitraum hinweg werden sich einige Aktien als Superpapiere erweisen, die ihren Kurs um 10.000% oder noch mehr steigern. Die Zeitschrift Money suchte 2002 die 30 Aktien mit der besten Performance der zurückliegenden 30 Jahre und sogar im 100%ig sicheren Rückblick erscheint diese Liste recht erstaunlich. Statt vieler Technologieaktien oder solche aus dem Gesundheitswesen enthält die Liste Southwest Airlines, Worthington Steel, Discountläden und den Schnupftabakhersteller UST Incorporated. Wenn Sie meinen, Sie hätten schon im Jahr 1972 fest an diese Aktien geglaubt, dann lügen Sie sich in die eigene Tasche. Betrachten Sie es einmal so. In dem sprichwörtlich riesigen Heuhaufen der Börse gibt es immer wieder nur einige wenige Nadeln, die wirklich gigantische Gewinne erzielen. Je mehr Heu Sie besitzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Ihrem Heuhaufen zumindest eine dieser Nadeln finden. Wenn Sie aber den gesamten Heuhaufen besitzen, idealerweise im Rahmen eines Indexfonds, der den gesamten amerikanischen Aktienmarkt erfasst, dann können Sie sicher sein, jede Nadel zu finden und somit auch die Gewinne der Superaktien zu kassieren. Weshalb sollten Sie dann als defensiver Anleger nach den Nadeln suchen, wenn Sie den ganzen Heuhaufen haben können? Testen, testen, testen. Wir wollen noch einmal kurz die Kriterien zur Aktienauswahl zusammenfassen, die Graham empfohlen hat. Angemessene Größe. Heute sollten sich, um alle kleinen Unternehmen auszuschließen, die defensiven Anleger von Aktien mit einem gesamten Börsenwert von weniger als 2 Milliarden Dollar fernhalten. Anfang 2003 konnten sie immerhin noch aus 437 Unternehmen des S&P 500 auswählen. Allerdings können defensive Investoren heute, anders als zu Lebzeiten Grahams, ganz bequem auch kleine Unternehmen kaufen, wenn sie einen Investmentfonds finden, der sich auf kleine Unternehmen spezialisiert. Und wiederum ist ein Indexfonds wie der Vanguard Small Cap Index die erste Wahl, obwohl es auch aktive Fonds zu vernünftigen Preisen gibt, beispielsweise von Ariel, T. Rowe Price, Royce und Third Avenue. Starke finanzielle Position. Nach den Aussagen der Börsenstrategen Steve Gailbreath und Jay Lasers von Morgan Stanley erfüllen zu Beginn des Jahres 2003 etwa 120 Unternehmen im S&P 500 Grahams Bedingung eines Kurs-Umlauf-Vermögen-Verhältnisses von 2:1. Wenn das Umlaufvermögen mindestens doppelt so hoch ist wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten, dann haben diese Unternehmen ein ausreichendes Polster an Betriebskapital, das sie in der Regel auch in schwierigen Zeiten über Wasser halten sollte. Die Wall Street hat sich schon immer in bitterer Ironie hervorgetan und das Platzen der Blase von Wachstumsaktien war wirklich allererste Sahne. In den Jahren 1999 und 2000 glaubte man, dass Aktien aus den Bereichen Hightech, Biotech und Telekommunikation aggressives Wachstum bieten würden. Stattdessen mussten die meisten Investoren derbe Rückschläge einstecken. Doch zu Beginn des Jahres 2003 schloss sich der Kreis und viele aggressive Wachstumsaktien wurden finanziell konservativ, mit viel Betriebskapital, reich an Barmitteln und oftmals sogar schuldenfrei. Folgende Tabelle bietet einen Überblick. Die hier im Buch befindliche Abbildung finden Sie unter https://www.m-vg.de/link/graham-investieren. Die Lehre hieraus lautet nun nicht, dass diese Aktien eine sichere Sache waren oder dass Sie nun losrennen und alles oder etwas davon kaufen sollten, das in der vorherigen Tabelle enthalten ist. Zu der Zeit, zu der Sie dieses Hörbuch hören, wird sich seit Ende des Jahres 2002 vieles verändert haben. Stattdessen sollten Sie erkennen, dass ein defensiver Anleger immer davon profitieren kann, wenn er geduldig und ruhig die Trümmer eines Bärenmarktes durchsucht. Grahams Bedingung der finanziellen Stärke funktioniert immer noch. Wenn Sie ein diversifiziertes Aktienportfolio einrichten und das Umlaufvermögen der jeweiligen Unternehmen mindestens doppelt so hoch ist wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten und die langfristigen Verbindlichkeiten das Nettoumlaufvermögen nicht übersteigen, dann sollten Sie konservativ finanzierte Unternehmen suchen, die über ausreichende Standfestigkeit verfügen. Heute findet man die besten Werte oft bei Aktien, die einstmals sehr heiß waren und sich nunmehr abgekühlt haben. Im Lauf der Zeit boten derartige Aktien oft die Sicherheitsspanne, die ein defensiver Investor verlangt. Stabilität der Gewinne. Laut Morgan Stanley konnten 86% aller im S&P enthaltenen Unternehmen in jedem Jahr zwischen 1993 und 2002 Gewinne verzeichnen. Aus diesem Grund bleibt Grahams Forderung, dass die Stammaktien in jedem der vergangenen 10 Jahre Gewinne erzielen konnten, ein gültiger Prüfungsbestandteil. Eindeutig genug, um chronische Verlierer auszuschließen, allerdings nicht so restriktiv, dass ihnen nur noch eine unrealistisch geringe Auswahl bleibt. Leistungsbilanz der Dividenden. Anfang 2003, so Standard & Poor's, schütteten 354 der im S&P 500 enthaltenen Unternehmen oder 71% Dividenden aus. Nicht weniger als 255 Unternehmen zahlten über 20 Jahre hinweg ununterbrochen Dividenden. Und laut S&P haben 57 der im Index enthaltenen Unternehmen in mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren die Dividenden erhöht. Das ist zwar keine Garantie dafür, dass es immer so weitergeht, aber ein beruhigendes Anzeichen ist es schon. Gewinnwachstum. Wie viele der im S&P 500 enthaltenen Unternehmen erhöhten zwischen 1992 und 2002 den Gewinn je Aktie um mindestens ein Drittel? Wir ermitteln den durchschnittlichen Gewinn eines jeden Unternehmens von 1991 bis 1993 und dann bestimmen wir, ob der durchschnittliche Gewinn je Aktie von 2000 bis 2002 um mindestens 33,3% höher war. Laut Morgan Stanley bestanden 264 Unternehmen des S&P 500 diesen Test. Aber hier, so scheint es, legte Graham die Hürde ein wenig zu niedrig. Ein Gesamtwachstum von 33,3% über ein Jahrzehnt hinweg entspricht einem Wachstum von weniger als 3% pro Jahr. Ein Gesamtwachstum des Gewinns je Aktie von mindestens 50% oder ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4% ist etwas weniger konservativ. Nicht weniger als 245 Unternehmen des S&P 500 nahmen bis Anfang 2003 diese Hürde und ließen dem defensiven Investor eine lange Liste von Aktien zur Auswahl. Hätte man die Hürde des kumulativen Wachstums auf 100% verdoppelt, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 7% entspricht, dann hätten 198 Unternehmen die Hürde genommen. Moderates KGV. Graham empfiehlt, sich auf Aktien zu beschränken, deren Kurs nicht höher ist als die 15-fachen durchschnittlichen Jahresgewinne der vergangenen 3 Jahre. Es ist unglaublich, aber heute bewertet man an der Wall Street Aktien, indem man den aktuellen Kurs durch den erwarteten Gewinn des kommenden Jahres dividiert. Damit erhält man das voraussichtliche KGV. Doch ist es völlig sinnlos, ein KGV zu berechnen, indem man einen aktuellen Kurs durch noch unbekannte künftige Gewinne dividiert. Langfristig, so wies der Money Manager David Dreeman nach, verfehlen 59% der von der Wall Street angenommenen Gewinnvorhersagen ihr Ziel um eine tödliche Spanne. Die tatsächlichen Gewinne liegen um etwa 15% höher oder niedriger. Wenn Sie Ihr Geld auf der Grundlage dessen anlegen, was diese kurzsichtigen Hellseher für das kommende Jahr vorhersagen, dann ist das ebenso riskant, als ob Sie freiwillig die Zielscheibe bei einer Meisterschaft der Blinden im Bogenschießen halten wollten. Stattdessen sollten Sie das KGV selbst berechnen, indem Sie Grahams Formel verwenden, bei der der aktuelle Kurs durch die durchschnittlichen Gewinne der letzten 3 Jahre dividiert wird. Wie viele Aktien des S&P 500 wurden Anfang 2003 mit weniger als dem 15-fachen der durchschnittlichen Gewinne der letzten 3 Jahre bewertet. Laut Morgan Stanley hätten insgesamt 185 Unternehmen diese Prüfung bestanden. Mäßiges Kurs-Buchwert-Verhältnis. Graham empfiehlt ein Verhältnis des Kurses zum Vermögen oder Kurs-Buchwert-Verhältnis von nicht mehr als 1,5. In den letzten Jahren wurden immer mehr immaterielle Werte wie Franchise-Verträge, Markennamen, Patente und Warenzeichen in den Wert eines Unternehmens einbezogen. Da diese Faktoren zusammen mit dem Goodwill aus Akquisitionen nicht zur normalen Definition des Buchwertes zählen, haben heute die meisten Unternehmen ein höheres Kurs-Buchwert-Verhältnis als zu Zeiten Grahams. Laut Morgan Stanley weisen 123 Unternehmen oder jedes vierte Unternehmen ein Vielfaches des Buchwerts von 1,5 auf. Letztlich weisen 273 Unternehmen oder 55% des Index ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von weniger als 2,5 auf. Und was ist mit Grahams Vorschlag, das KGV mit dem Kurs-Buchwert-Verhältnis zu multiplizieren und darauf zu achten, dass das Ergebnis unter 22,5 liegt? Auf der Grundlage der Daten von Morgan Stanley konnten Anfang 2003 142 der im S&P 500 enthaltenen Aktien diesen Test bestehen, darunter auch Dana Corporation, Electronic Data Systems, Sun Microsystems und Washington Mutual. Und so funktioniert Grahams gemischter Multiplikator immer noch als Raster, um vernünftig bewertete Aktien zu erkennen. Sorgfältig prüfen. Gleichgültig, wie defensiv Sie als Anleger sind, in Grahams Sinn die Arbeit der Aktienauswahl zu minimieren, es gibt einige Schritte, die Sie nicht vernachlässigen dürfen. Machen Sie Ihre Hausaufgaben. Mit der Datenbank Edgar unter www.sec.gov erhalten Sie sofortigen Zugang zu den Jahres- und Quartalsberichten der Aktiengesellschaften, aber auch Aussagen zu den Gehältern der Führungskräfte, deren Beteiligung am Unternehmen und zu potenziellen Interessenkonflikten. Lesen Sie mindestens die Berichte der zurückliegenden 5 Jahre. Worauf Sie sonst noch achten sollten, hören Sie im Kommentar zu den Kapiteln 11, 12 und 19. Wenn Sie nicht bereit sind, sich der kleinen Mühe zu unterziehen, diese Berichte zu lesen und grundlegende Vergleiche der finanziellen Gesundheit des Unternehmens in den letzten 5 Jahren anzustellen, dann sind Sie zu defensiv eingestellt, um Aktien selbst auszuwählen. Halten Sie sich aus diesem Bereich heraus und wenden Sie sich lieber einem Indexfonds zu, denn das passt dann besser zu Ihnen. Prüfen Sie die Nachbarschaft. Websites wie http://quicktake.morningstar.com, http://finance.yahoo.com und quicken.com können Ihnen ganz leicht sagen, zu welchem Prozentsatz institutionelle Anleger an einer Aktiengesellschaft beteiligt sind. Immer wenn dieser Prozentsatz über 60% liegt, dann ist die Aktie nicht mehr unbekannt und wahrscheinlich zu stark gefragt. Wenn große Institutionen verkaufen, dann geschieht das meist im Gleichschritt, was für den Kurs der Aktie katastrophale Folgen hat. Diese Websites sagen Ihnen auch, wer die Hauptaktionäre sind. Handelt es sich dabei um Vermögensverwaltungen, die einen Stil pflegen, der dem ihrigen gleicht, dann ist dies ein gutes Zeichen.